SRF 2 Kultur.
Vor genau einem Jahr hielt in Pakistan ein Todesschütze der Taliban einen Bus voller Schulmädchen an. Er fragte, wer ist Malala? Dann schoss er dreimal. Malala Yousafzai, die seit ihrem 11. Lebensjahr öffentlich für das Recht auf Bildung kämpft, das mutige Mädchen aus Pakistan, wurde schwer verletzt. Heute, ein Jahr später, ist die 16-jährige Kinderrechtsaktivistin wieder wohlauf, wird als Heldin unserer Zeit gefeiert und könnte morgen Freitag gar den Friedensnobelpreis erhalten. Eine unglaubliche Geschichte, die just zum Jahrestag des Mordanschlags jetzt als Buch erscheint. Ich bin Malala. Monika Scherrer hat's gelesen mit einem durchaus kritischen Blick.
On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They thought that the bullet would silence us, but they failed.
Malala dieses Jahr an ihrem 16. Geburtstag. Eingewickelt in einen Schal der ermordeten pakistanischen Premierministerin Benazir Bhutto, hält sie eine Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Das Mädchen kennt die Macht des gesprochenen Wortes. Es ist ihre Waffe im Kampf gegen das Unrecht in dieser Welt und für das Recht auf Bildung. Pünktlich zum Jahrestag des Mordanschlags jetzt also ein Buch. 400 Seiten. Geschrieben mit Hilfe einer Journalistin. Der Prolog beginnt am Tag. Es ist der 9. Oktober 2012, an dem Malalas Welt sich wandelt.
Ich komme aus einem Land, das um Mitternacht gegründet wurde. Es war kurz vor 12 Uhr mittags, als ich fast gestorben wäre. Vor einem Jahr verließ ich mein Zuhause, um in die Schule zu gehen, und kehrte nicht mehr zurück. Ich wurde von einer Taliban-Kugel in den Kopf getroffen und aus Pakistan geflogen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Ich bin Malala, heißt das Buch selbstbewusst. Und selbstbewusst schaut sie uns an auf dem Cover. Eine starke junge Frau, die Schlimmstes erleben musste, weil sie Gutes tut. Dem ist sicher so, kein Zweifel. Das Mädchen scheut sich nicht, das Wort zu erheben gegen die Taliban, die Schulen zerstören, die Mädchen von Bildung fernhalten wollen, dort oben im Swat-Tal in Pakistan. Für ihr mutiges Aufbegehren wird Malala im Westen gefeiert und im eigenen Land wird ihr 2011 der Nationale Friedenspreis übergeben. Da ist Malala 14 und mit 14 gilt ein Mädchen in Pakistan als erwachsene Frau. Malala ist außerordentlich. Hell, leuchtend, das erzählt dieses Buch. Wir erfahren einiges über die Geschichte Pakistans, über die politischen Umwälzungen, den Einfall der Taliban, über das Leben der paschtunischen Familie am Hindukusch. Der Vater, Gründer der Schule, die Mutter Analphabetin. Und wir erfahren, dass Malala immer Klassenbeste sein will, eine Streberin ist, aber doch auch ein Teenager, der für die Twilight-Saga und Justin Bieber schwärmt. Schon als Kind sagte ihr der Vater, du bist ein Genie, eine echte Politikerin. Der Vater bringt sie in Talkshows, in die westlichen Medien, die das intelligente Mädchen nur zu gern annektieren als süßes Sprachrohr gegen die bärtigen Bösen. Malala bloggt in einem Tagebuch für die BBC und wird von der New York Times porträtiert in einem Dokumentarfilm.
Eines Tages erhielten wir einen Anruf aus Amerika, von einer Studentin der Stanford University. Sie hatte den Film der New York Times gesehen und uns aufgespürt. Da erkannten wir, welche Macht die Medien hatten. Mein Vater war so stolz auf mich, wie ich im Dokumentarfilm herüberkam. »Schau sie dir nur an«, sagte er. »Findest du nicht, sie ist für den Himmel geboren?«
Spätestens hier wünschte man sich beim Lesen weniger Arroganz und Überheblichkeit, mehr persönliche Schilderung. Wer Malala bei diesem Buch geholfen hat, verdient Schelte. Das starke, mutige Mädchen wirkt zunehmend unsympathischer, wie das manipulierte Spielzeug eines mediengewieften Umfelds. Wenn sie nach 200.000 Pfund teurer Operation in England im Krankenhaus liegt, erzählt Malala von Grußbotschaften von Politikern, dem Erzbischof und Angelina Jolie, um dann immer wieder zu betonen, dass sie wohl nur überlebt habe dank den vielen Gebeten der tausend und abertausend Kindern dieser Welt. Das klingt irgendwie verlogen. Aber vielleicht liege ich falsch. Vielleicht wird einfach dieses Buch diesem großen Mädchen nicht gerecht. Du bist stärker an Weisheit als an Jahren, sagte einmal eine Frau zu Malala. Und für Harry Belafonte ist sie eine Heldin unserer Zeit, die Mutter Teresa Pakistans. Nun denn. übergeben wir ihr noch einmal das Wort. Denn was Malala heute 16 zu sagen hat, ist, wie soll ich sagen, sicher nicht falsch. Und wenn die Welt durch sie ein bisschen besser wird, dann glaube ich ihr auch, wenn sie schreibt:
Ich war ein gutes Mädchen. Ich hatte immer nur einen Herzenswunsch, den Menschen zu helfen. Die Preise, das Geld, das bedeutete mir nichts. Ich betete zu Gott: Ich möchte Menschen helfen. Bitte hilf mir dabei.
Ich bin Malala. Die Geschichte des Mädchens, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft. Erschienen ist dieser Erlebnisbericht auf Deutsch im Trömer Verlag. Ein 16-jähriges Mädchen wird zur Ikone gegen die Unterdrückung und für die Schulbildung von Mädchen in Pakistan. Genau ein Jahr ist es her, dass die Taliban im pakistanischen Swat-Tal ein Attentat verübt haben auf die Schülerin Malala Yousafzai. Dies, weil sie sich öffentlich engagiert hatte für die Rechte der Mädchen und gegen das Regime der Taliban. Malala wurde beim Anschlag schwer verletzt. Mittlerweile hat sie sich erholt, lebt nun in England und ist zu einem Medienstar geworden. Soeben erschien ein Buch mit ihrer Geschichte und sie ist nominiert für den Friedensnobelpreis. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Asien-Korrespondentin Karin Wenger in Neu-Delhi. Sie kennt Pakistan gut und auch das Swat-Tal, wo vor einem Jahr dieses Attentat auf die Schüler geschah. Karin Wenger, wie ist die Situation heute im Swat-Tal? Gehen die Mädchen da normal zur Schule?
Ja, die Mädchen gehen wieder zur Schule. Ich habe heute Morgen mit der Regierungsverantwortlichen für Bildung im Swat-Tal gesprochen und die war ganz euphorisch. Also die sagte, im letzten Monat hätten 14.000 Mädchen wieder in den Schulen registriert werden können. Heute gingen beinahe die Hälfte aller Mädchen im Swat-Tal wieder zur Schule. Das war vor zwei Jahren anders, da war es nur etwa ein Drittel. Und die Familien wollten ihre Kinder und ihre Mädchen wieder in die Schule schicken. Sie hätten keine Angst mehr. Also da sieht das Bild doch schon sehr anders aus als vor zwei, drei Jahren.
Hat hier das Engagement von Malala Yousafzai etwas bewirkt?
Ich denke, das kann man absolut nicht so sagen und das wird wahrscheinlich sehr falsch verstanden, auch im Westen. Also der Hauptgrund, wieso die Mädchen jetzt wieder zur Schule gehen, da ist sicher, dass die Taliban weg sind. Die wurden 2009 von der Armee aus dem Swat-Tal vertrieben. Die Taliban hatten zuvor in ein paar Jahren 400 Schulen zerstört. Das waren ca. 70% waren Mädchenschulen, die sie zerstört hatten, die wurden jetzt langsam wieder aufgebaut. Ein großer Teil ist jetzt wieder aufgebaut. Und dann hat es auch mit der neuen Regierung zu tun. Also jetzt regiert im Swat-Tal, regiert in KPK in der Provinz, eine neue Partei von Imran Khan, die PTI, und die hat eben ihren Fokus viel mehr auf Bildung und auch auf die Ausbildung von Mädchen gesetzt.
Und jetzt sind jetzt damit die Probleme gelöst oder wie sieht die Situation jetzt aus in
Nein,
Sachen Bildung?
Absolut nicht. Also man darf auch nicht denken, dass jetzt alle Mädchen im Swat-Tal in die Schule gehen. Das ist absolut nicht der Fall. Es gibt immer noch viele Eltern, die sagen, wir wollen unsere Tochter nicht in die Schule schicken, weil sie wird ja sowieso heiraten, dann geht sie weg. Also das ist die Investition nicht wert. Dann gibt es ganz viele Tausende von Waisenkindern. Das sind diese Kinder, die von Eltern sind, die getötet wurden im Kampf gegen die Taliban. Viele von diesen Kindern, die arbeiten, die gehen nicht zur Schule. Und dann gibt es ein weiteres Problem, dass die Mädchen zwar in die Grundschule gehen bis zur 6. Klasse, aber dann gibt es für sie keine höhere Ausbildung mehr, keine Universitäten sowieso nicht, weil die Eltern ihre Mädchen in Mädchenschulen schicken wollen und nicht in Schulen, in denen es auch Knaben gibt. Und das ist ein Problem. Das heißt, die Mädchen gehen 6 Jahre in die Schule und danach ist wieder Schluss.
Karin Wenger, nochmals zurück zu Malala. Sie ist zu einem Medienstar geworden. Unbestritten wird sie auch benutzt, um politische Ziele zu verfolgen. Ist das so? Kann man das so behaupten?
Ich denke, das kann man so behaupten. Und das kann man so behaupten, vor allem wenn man eben schaut, wie wird Malala gesehen in Pakistan, im Swat-Tal. Also ich habe heute und gestern mit verschiedenen Leuten im Swat-Tal gesprochen und die sagten alle, ja, wir sind stolz auf Malala. Ja, Malala ist ein Kind Gottes. Aber Malala ist nur eine von Tausenden von Malalas. Also da gibt es so viele Malalas bei uns im Swat-Tal und in Pakistan und diese Malalas werden nicht gesehen. Und es geht eben eigentlich darum, das Thema, auf das Thema zu fokussieren. Das passiert ja genau nicht, dass man fokussiert primär jetzt im Westen in den Medien, wird auf Malala fokussiert, auf die Person. Aber es geht um Bildung. Es geht um Bildung in Pakistan und das riesige Problem von Bildung in Pakistan. Und das ist eigentlich eine Botschaft, die sich auch an die, oder vor allem an die pakistanische Regierung richtet und nicht an die Taliban, weil es ist die pakistanische Regierung, die dieses Bildungssystem eben vernachlässigt und die scheint die Botschaft von Malala kaum zu erreichen.
Die SRF-Asien-Korrespondentin Karin Wenger aus Neu-Delhi über die pakistanische Anwärterin auf den Friedensnobelpreis Malala Yousafzai. Wer den Preis dieses Jahr erhält, ob sie tatsächlich, das wird morgen Freitag bekannt.
Sie hören SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Mein Name Remo Vitelli. Lesefaule junge Leute von wegen. Wer glaubt, dass heutzutage junge Leute wenig lesen, täuscht sich. Jugendliche lesen auch heute mit Begeisterung. Entgegen den pessimistischen Vorhersagen hat sich das Leseverhalten der 14- bis 19-Jährigen im Zeitalter der digitalen Revolution nicht grundlegend verändert. Das besagen zwei Studien, die soeben auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurden. Was vielleicht auch erstaunt, Jugendliche lesen fast ausschließlich auf Papier und nicht etwa auf einem Computerdisplay und ihre Bücher stammen zumeist aus der Buchhandlung von nebenan. Die Kurzfilme werden immer länger an den Kurzfilmtagen Winterthur und die Filmtage werden immer internationaler. Dies stellt der neue künstlerische Direktor in Winterthur fest, John Canciani. Er hat nun das Programm vorgestellt. An den diesjährigen Winterthurer Kurzfilmtagen nehmen 41 Filme aus 27 Ländern am Wettbewerb um den Hauptpreis teil. Filmlängen von mehr als einer halben Stunde seien keine Seltenheit mehr. Kurzfilme dienten heute nicht mehr primär als Visitenkarte junger Filmemacher, sondern seien auch bei gestandenen Berufskollegen eine beliebte Form. Die 17. Winterthurer Kurzfilmtage finden von 5. bis am 10. November statt. Eine Zyklette von 3,5 Millionen Insekten und wertvollen Steinen. Das Naturhistorische Museum Basel muss räumen. Weil das Haus saniert wird, haben Millionen von Käfern, Mineralien und Fossilien vorerst keinen Platz mehr. Sie sollen in einem externen Lager aufbewahrt werden, bis fertig gebaut ist. Per Ausschreibung im Kantonsblatt sucht das Basler Museum jetzt eine Umzugsfirma, die so etwas kann. Innerhalb 12 Wochen sollen Zehntausende von Kisten transportiert werden, und zwar so, dass keinem Käfer ein Haar gekrümmt wird und dass kein Stein zerbricht.
Seit gestern läuft sie wieder, die Frankfurter Buchmesse. Seit gestern sind sie also wieder alle unterwegs, die Autoren, Verleger, Agenten und Journalisten, die Frankfurt jeden Oktober in ein Bienenhaus verwandeln. Auch mein Kollege Michael Lüsier ist jedes Jahr dabei und er hat seinen ersten Gang über die Messe hinter sich. Doch dabei hat er etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat in Frankfurt. Hier sein akustischer Frankfurt-Tagebucheintrag.
Vom Lidl kann auch was?
Ja, jetzt ist sie wieder offen, die Buchmesse. Und ich schlendere durch die große Halle mit all den vielen Literaturverlagen. Ich will niemanden treffen, nur in einer Arbeitspause kurz mal schauen, ob alle wieder da sind. Und sie sind alle wieder da, wie ich ja auch. Und ich sehe wieder die großen Literaturstars an den großen Ständen und die kleinen Literaturstars an den kleinen Ständen. Ich stelle mich kurz in den Pulk bei einer Promi-Buchpräsentation und gehe auch noch schnell bei den Schweizer Verlagen vorbei, um vom Weitem Hallo zu nicken. Und auf diesem Rundgang durch die Messe kommt mir wieder all das in den Sinn, was ich hier schon erlebt habe. Und das ist wirklich eine Menge. Ich habe Gespräche geführt mit Autoren, die ich schätze, und Gespräche mit welchen, die sich wie Diven verhalten. Ich habe Stars aus allen Branchen gesehen, die ihre Biografie präsentieren, wie Lothar Matthäus, wie Peter Kraus oder Uli Wickert. Ich habe sogar Peer Steinbrück als Moderator erlebt und Arnold Schwarzeneggers geringelte Wollsocken bewundert. Aber das, was ich heute erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Ich habe einen Mann getroffen, der sein Buch verkaufen will. Einen Mann, der niemanden kennt hier und der von niemanden eingeladen ist und der von Stand zu Stand geht und einen Verleger für sein Buch sucht, das er geschrieben hat. gut. Auf einer Buchmesse ist das ja eigentlich normal. Aber dieser Mann hatte so überhaupt nichts vom ganzen Rummel hier. So überhaupt nichts vom ganzen Sehen und Gesehenwerden. Und er hatte offenbar überhaupt keine Ahnung. Das läuft nicht so. Man geht nicht einfach von Stand zu Stand und verkauft sein Buch. Da muss man Leute kennen, Beziehungen haben, vielleicht sogar rumschleimen oder dann ein Promi sein. Aber dieser Mann ging eisern weiter. Es interessierte ihn nicht, was man muss und wie man es tut. Er machte einfach, egal wie viele Körper er sich holt. Und das hat mich beeindruckt. Und selbst wenn er nicht den Hauch einer Chance hat, wünsche ich ihm, dass er eine kriegt. Ganz egal, ob sein Buch was taugt.
Michael Lüsi mit seinem Frankfurt-Tagebuch. Eine kleine persönliche Geschichte vom Rande der Buchmesse. Er ist Frankreichs ewiges Kinowunderkind. François Ozon, der in seinen Filmen am liebsten Frauen inszeniert. Ob singend und mörderisch mit Catherine Deneuve in We Femme oder schreibend und mörderisch mit Charlotte Rampling in Swimmingpool. Verführerisch sind sie immer. Und nun ist seine jüngste Heldin eine 17-Jährige, die sich prostituiert. Sie ist Jeune et Jolie, jung und hübsch, und so heißt auch der Film, der heute in die Kinos kommt. Michael Sennhauser.
Jung und hübsch ist sie tatsächlich, die scheue Isabelle. Wir sehen sie zuerst am Strand durch die Augen ihres jüngeren Bruders, der sie mit dem Fernglas beobachtet. Der Junge steht unmissverständlich für den Blick, den uns Regisseur Ozon zuweist. Wir sind Voyeure. Isabelle ist ein Mädchen auf der Suche nach der Frau in sich. Gezielt holt sie sich einen hübschen deutschen Strandjungen, um ihre Unschuld loszuwerden. Und während dies am Strand passiert, beobachtet sie sich selber. Mit einer Doppelbelichtung rückt Ozon seine junge Schauspielerin zweimal ins Bild. Einmal als Akteurin im Sand und einmal als Zuschauerin, die daneben steht. Das ist ein ebenso schöner wie kühler Trick des Films. Emotionslos und ohne die geringste moralische Regung begleitet der Film Isabelle zurück nach Paris, wo die Gymnasiastin anfängt, sich als Callgirl zu verkaufen. Sie findet ihre Freier übers Internet und besucht sie im Hotel. Was mir daran gefallen hat, sagt sie später, waren die Vorbereitungen. Die Kontaktaufnahme, die Unterhaltung im Internet. Dann das Aufsuchen des Hotels, ohne genau zu wissen, wer und was mich da erwarten würde.
Was ich liebte, war, zu prendre rendezvous, discuter sur Internet, parler au téléphone, écouter les voix, imaginer des choses. Et puis aller, découvrir l'hôtel, pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu.
Es war wie ein Spiel, sagt sie. Ein Spiel, das allerdings abrupt endet, als einer ihrer Kunden an einem Herzanfall stirbt und sie das Hotel in Panik verlässt. Jetzt wird auch der Film konkret. Die Polizei informiert die Eltern der 17-Jährigen über ihr Doppelleben als Prostituierte.
Votre fille mène une double vie, madame. Elle se prostitue.
Man hat François Ozon nach der Premiere am Filmfestival in Cannes vorgeworfen, es sei verantwortungslos, junge Mädchen nicht auf die Gefahren der Prostitution aufmerksam zu machen. Isabelles Handeln im Film hat für sie keine physischen Konsequenzen. Sie wird weder vergewaltigt noch misshandelt. Aber als Film ist eben auch Jeune et Jolie eher ein Spiel, ein Experiment, so wie es Isabelle mit sich selber durchführt. Da gibt es keine moralischen Grenzen oder Bedenken, sondern nur das Ausprobieren. Dass Ozons Blick auf seine junge Schauspielerin Marine Wacht manchmal wie eine sehnsüchtig Altmännerfantasie daherkommt, ist Teil dieses kreisenden Konzepts. Der homosexuelle Regisseur probiert die Blicke, welche seine junge Protagonistin sucht, die Wirkung, welche sie erprobt. Und am Ende ist es gar der Blick einer alten Frau. Charlotte Rampling spielt die Witwe jenes Kunden, der bei Isabelle im Hotelzimmer gestorben ist. Und auch sie möchte die junge Frau sehen, allenfalls mit dem Blick ihres verstorbenen Mannes.
Et vous avez quel âge vraiment?
17 ans.
17 ans. Bel âge.
17 Jahre. Ein schönes Alter, meint die Frau, die rund 50 Jahre früher so jeune et jolie gewesen sein mag. François Ozons Film hat keinen Standpunkt. Er kreist, er schwebt, er schaut und er imaginiert. Das kann man ihm übel nehmen oder man kann ganz einfach mitkreisen und mitschweben und sich dann erst später fragen, was man davon zu halten hätte. Ein Angebot, das einem längst nicht jeder Kinofilm unterbreitet.
Er war ein begnadeter Künstler, aber auch ein glühender Verehrer der Nazis, der Expressionist Emil Nolde. Neue Dokumente, die der Wochenzeitung Die Zeit vorliegen, bestätigen dies, Remo Vitelli.
Ja, Emil Nolde habe an den sogenannten großen deutschen Führer Adolf Hitler geglaubt. Aus einem Nachlass hier aus der Schweiz stammt ein sechsseitiges Dokument aus dem Jahr 1938, das wirklich zu denken gibt. Der Verdacht, dass Emil Nolde mit den Nazis sympathisierte und ein Antisemit war, bestätigt sich offenbar. Nolde schreibt von, Zitat, «Überfremdung der deutschen Kunst und von der übergroßen jüdischen Vorherrschaft in allem Künstlerischen». Und er gibt sich enttäuscht darüber, dass die Nazis seine Werke als entartet gestempelt haben. Dabei habe er doch immer schon gegen eben diese Überfremdung und die jüdische Vorherrschaft angekämpft. Die Kritik an Nolde ist zwar nicht gänzlich neu, aber nach dem Krieg hatte Nolde seine Autobiografie in wesentlichen Teilen umgeschrieben und im berühmten Roman Deutschstunde stellt Siegfried Lenz das alter Ego von Emil Nolde gar als Widerständler dar. Vielen Leuten dürfte deshalb nicht bewusst sein, welch krude Ideen Nolde zur Zeit des Nationalsozialismus gehabt hat. Deshalb auch ist der Artikel in der Zeit heute sicherlich lesenswert.
Das wohl mit Abstand witzigste, was man heute in den Zeitungen findet, ist eine Karikatur auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht da um den umstrittenen Bischof von Limburg, Franz Peter Thebartz van Elst, der auf dieser Karikatur durch den Kakao gezogen wird.
Und die Zeichnung ist tatsächlich zum Schreien komisch. Die Kritik richtet sich ja gegen den Limburger Bischof, weil er einen völlig überrissenen Neu- und Ausbau seines Bischofssitzes durchzieht. Unter anderem wurden zwei neue Untergeschosse in den Domberg gebuddelt. Auch dies verursacht Kosten von ganzen 31 Millionen Euro. Und auf der Karikatur ist nun zu sehen, was denn angeblich genau in diesen Kellern eingerichtet werden soll. Im ersten Untergeschoss gäbe es ein Kino, eine Sauna und eine Kegelbahn für den Bischof. Und noch abgedrehter wird es dann aber im zweiten Untergeschoss. Hier gibt es eine, Zitat, Weihwasseraufbereitungsanlage und Achtung, eine Falschgelddruckwerkstatt zur Finanzierung des Ganzen. Und der absolute Clou der frechen Zeichner Gräser und Lenz heute in der Frankfurter Allgemeinen: Sie lassen klar durchblicken, wohin sich denn der vermessene Bischof bitte scheren soll. Am untersten Bildrand findet sich vom Keller des Bischofssitzes ein Durchstich zur Hölle.
Mit ihrer Edelstein-Trilogie Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün ist Kerstin Gier im Jugendbuchbereich ein Riesenerfolg gelungen. Sie ließ ihre Hauptfigur Gwendolin durch die Zeit reisen und Abenteuer bestehen. Erst kürzlich wurde der erste Teil verfilmt. Jetzt legt Kerstin Gier einen neuen Roman vor, Silber. Er ist der Auftakt zu einer neuen Jugendbuchreihe und führt bereits die Spiegel-Bestsellerliste im Jugendbuch an. Zu Recht, findet Noemi Gradwohl.
Die Idee ist wunderbar. Was, wenn man einfach so in die Träume der anderen hineinspazieren könnte? Wenn man seine Freunde und Bekannten im Traum besuchen könnte, Fantasien inklusive. Was fantastisch klingt, Leif Silber besitzt diese Fähigkeit. Dabei beginnt der neue Lebensabschnitt der 15-Jährigen in Kerstin Giers Roman Silber alles andere als fantastisch. Als sie mit ihrer jüngeren Schwester Mia in London landet, muss sie erst einmal die Nachricht verdauen, dass aus dem ersehnten Landleben in Oxford nichts wird. Stattdessen hat die Mutter einen neuen Freund und deswegen bleibt man in London. Wie gut, dass Liv neben Deutsch auch fließend Englisch spricht, ist sie doch in ihrem kurzen Leben schon zigmal umgezogen. USA, Südafrika, jetzt mal eben die Schweiz. Denn die Mutter ist Literaturwissenschaftlerin, die international Universitätskarriere macht. Kein Wunder, ist Liv geübt im Neuanfangen in der Schule. Diesmal jedoch ist einiges anders. Da der neue Freund der Mutter ebenfalls Kinder hat, besucht sie gemeinsam mit ihnen eine teure Privatschule. Und dann gibt es noch die coole Clique von Grayson, dem Sohn des Stiefvaters in Spe. Und eben da bringt Kerstin Gier ihren Clou mit den Träumen ins Spiel. Plötzlich findet sich Leaf in den Träumen der Grayson-Clique wieder. Das ist jedoch nicht nur eine gute Erfahrung. Die 47-jährige Deutsche Kerstin Gier hat mit Fantasy-Elementen im Jugendbuchbereich bereits gute Erfahrungen gemacht. In Rubinrot und den Folgebänden der sogenannten Edelstein-Trilogie ließ sie ihre jugendliche Protagonistin von London aus durch die Zeit reisen. Leaf, ihre neue Hauptfigur, reist jetzt also durch das Zwischenreich der Träume. Sobald sie in den Schlaf fällt, ist sie in einem Korridor mit verschiedenen Türen. Jede führt in den Traum eines Menschen. Das Spiel der Möglichkeiten ist eröffnet. Diese Ich-Erzählerin, Leaf Silber, könnte locker die Schwester sein von Gwendolyn aus Rubinrot. Sie ist genauso frech, mutig und furchtlos. Die Antitussi kann zudem Kampfsport und, was sehr erfrischend ist, sie isst für ihr Leben gern. Kerstin Gier schreibt witzig, gerade heraus und nahe an der Erlebniswelt der Jugendlichen. Erstes Verliebtsein gehört auch in dieser Geschichte mit dazu, selbst wenn sich Leaf erst noch dagegen sträubt, dass sich ihr Hirn in ein rosarotes Marshmallow verwandelt, wie es ihre Schwester ausdrückt. Silber, das erste Buch der Träume, ist auch Thriller, denn hinter den Traumbegegnungen stecken geheimnisvolle Rituale und ein angsteinflößender Dämon. Dass bei all diesen bizarren Begegnungen Leafs Traumtüre für einen Jungen offen steht, der in Herzensangelegenheiten unterwegs ist, ist zwar ein Zugeständnis der Autorin ans Herzschmerzgenre, Kitsch und Plattitüden umschifft Kerstin Gier jedoch gekonnt. Dieser Auftakt zur neuen Jugendbuchserie, empfohlen ab 14 Jahren, macht vor allem eines: gute Laune.
Und hier nochmals die Angaben zum Buch. Geschrieben hat es Kerstin Gier, der Titel Silber, das erste Buch der Träume, erschienen bei Fischer FJP.
100 Sekunden Wissen.
Heute Donnerstag wird in Stockholm der diesjährige Literatur-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Wer immer das sein mag, auf seinen Namen wetten konnte man schon lange. Die Wette, diese zweitälteste Leidenschaft des Menschen, macht auch vor Nobelpreisen nicht Halt. Thomas Weibel.
Wetten, dass wir keine Ahnung haben, woher das Wort Wette kommt? Die alten Goten verstanden unter einer Wette den Wetteinsatz oder das Pfand, doch das Wort reicht bis in vorgermanische Zeiten zurück. Sozusagen ein Cousin unserer heutigen Wette ist der lateinische vas, der Bürger, oder auch vadimonium, das Pfand. Welcher Jäger erlegt das Mammut? Welcher Ritter gewinnt das Turnier? Wetten zählt zu den ältesten Leidenschaften des Menschen. Ob Bauland oder Börse, Wetten war zu allen Zeiten ein Geschäft. Ob ein gutes oder schlechtes, war dabei nur eine Frage des Sachverstandes oder des Glücks. Weltmeister sind die Briten. Auf der Insel ist Wetten Big Business. Mit über 1 Milliarde Pfund Umsatz zählt der Wettanbieter Ladbrokes zu den 250 größten Unternehmen Englands. Und auf ladbrokes.com lässt sich auf alles setzen, was sich in eine Wette fassen lässt. Fußball, Schach, den nächsten Chef von Microsoft oder den nächsten Literatur-Nobelpreisträger. Den übrigens haben die belesenen Zocker längst gewählt. Der Japaner Haruki Murakami ist mit einer Quote von 3:1 haushoher Favorit. Der Amerikaner Philip Roth, quasi ewiger Nobelpreiskandidat, steht bei 16:1. Dagegen erzielt die britische Landsfrau Hilary Mantel nur eine kümmerliche Quote von 100:1, trotz ihres überragenden Romans Wolf Hall, einer packenden Biografie von Thomas Cromwell, Minister des Skandalkönigs Heinrich VIII. Und der ebenso fesselnden Fortsetzung Bring Up the Bodies. Übrigens, mit der deutschen Wette nicht verwandt ist das englische to bet, dessen Ursprung liegt ebenso im Dunkeln wie der künftige Bodenpreis, Aktienkurs oder Nobelpreisträger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.